Philosophie, eine Einführung. Vorlesung gehalten von Professor Dr. Volker Friedrich. Sie hören die erste Folge mit dem Titel »Es geht los, bevor es losgeht«. Sie alle lagen bei Sterblichen, obwohl sie selbst unsterblich waren, und sie schenkten ihnen Kinder, die den Göttern glichen. Sie alle, damit sind die Götter gemeint. Sie lagen also bei den Sterblichen, will sagen, die Götter ließen die Finger nicht von den Menschen, trieben es mit ihnen und setzten so Kinder in die Welt, die den Göttern immerhin glichen. So endet Hesiods Theogonie. Hesiod ist einer der frühesten uns bekannten griechischen Dichter. Hesiod erzählt uns in seiner Theogonie, seiner Götterlehre, seine Version des Urknalls. Er legt also dar, wie die Welt entstanden ist und wie alles kam, was nach dem Anfang kam. Im Anfang war das Wort, behauptet das Johannesevangelium. Ergänzen ließe sich, im Anfang war das Wort und der Sex. Wer sich die ältesten Erklärungen anschaut, die Menschen für das Entstehen der Welt, für das Entstehen aller kosmischen und irdischen Kräfte, für das Aufkommen des Menschen erdacht haben, der wird viele und wortreiche Geschichten über heftige Triebkräfte lesen, so bildreich, düster und prall erzählt, es stockt und hechelt der Atem. Schon am Anfang Sex and Crime and Rock'n'Roll. Warum weise ich darauf hin? Wer die Mythen nicht kennt, kann das Entstehen der Philosophie kaum verstehen. Also beginnen wir weit vor dem Beginn. Es geht los, bevor es losgeht. Und stellen davor noch Präliminarien, also vorbereitende Handlungen. Verehrte Damen, werte Herren, hochverehrte Zuhörerschaft, herzlich willkommen zu meiner Vorlesung »Philosophie – eine Einführung«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an der Hochschule Konstanz und möchte Ihnen in diesem Semester einen Zugang zur Philosophie öffnen, zu einer der ältesten Disziplinen überhaupt und zu einer der schwierigsten obendrein. Ich möchte es Ihnen tatsächlich leicht machen, soweit das eben geht. Sogar unterhaltsam soll es sein und Sie erfreuen. Sie hören es, die Latte liegt so hoch, dass ich nur scheitern kann. Ich lade Sie also dazu ein, genau das, mein Scheitern an diesen Ansprüchen, im Verlauf des Semesters immer wieder zu beobachten. Ich hoffe, Sie finden Spaß daran. Wie gehe ich vor? An den Anfang werden wir die Frage stellen, wann und warum Philosophie in die Welt kam und welche Vor- und welche Rahmenbedingungen dafür erforderlich waren. Wenn wir diese Voraussetzungen geklärt haben, werden wir uns mit dem Begriff Philosophie befassen und uns einen Überblick über die Gebiete der Philosophie verschaffen. Als erste Begriffsbestimmung von Philosophie soll uns genügen, das aus dem Altgriechischen stammende Wort in seine Bestandteile zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Die Vorsilbe Phil oder Philo meint so viel wie Liebe zu. Sophia wiederum bedeutet Wissen oder Weisheit. Das griechische Wort Philosophia bedeutet so viel wie Liebe zur Weisheit. Der Philosoph ist also Freund der Weisheit, einer, der das Wissen hochhält. Was im Übrigen noch nicht besagt, dass er selbst im Besitz von Wissen oder Weisheit wäre, wohl aber, dass er Wissen und Weisheit anstrebt. Aber ich wollte Ihnen ja darlegen, wie ich in diesem Semester vorzugehen gedenke. Bei unseren Spaziergängen durch die Philosophie, ihre Themen und ihre Geschichte, werden wir so einigermaßen chronologisch voranschreiten, weil sich das für Einführungen in die Philosophie tatsächlich ganz gut bewährt hat. Viele der philosophischen Fragen, die uns heute noch beschäftigen, sind nämlich bereits in der Antike aufgeworfen worden. Über die Jahrhunderte hat sich die Weise geändert, wie diese Fragen gestellt werden. Und die Ansichten darüber haben sich geändert, welche Antworten auf diese Fragen bevorzugt werden sollten. Um all das unterhaltsam zu gestalten, wollen wir nicht vergessen, dass Philosophie von Menschen betrieben wird, den Philosophen eben, die einen sehr speziellen Typus Mensch abgeben. Aus Anekdoten über Philosophen können wir viel lernen und uns Zugänge zu ihren Ideen verschaffen. Deshalb bringe ich Ihnen die eine und andere Anekdote vor und werde mich nicht sklavisch an die Chronologie halten, sondern, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, meine Gedanken eher meandrierend und manchmal in Sprüngen vortragen. Hinter all dem dürfen Sie natürlich einen finsteren Plan vermuten. Aber halt! Hat es in solchen Zeiten überhaupt einen Sinn, sich mit Philosophie zu beschäftigen? Was kann das bringen, wenn die Welt geradezu in Flammen steht, Menschen sich ängstigen, ihre Hoffnungen verlieren und so viele Menschen sterben? Wir haben doch jetzt wichtige Probleme zu lösen. Zum Beispiel müssen wir entscheiden, wann wir das Leben wieder normal führen wollen, ohne Einschränkungen, damit das Vertrauen in den Staat und die Demokratie nicht erschüttert wird, damit die Wirtschaft und die Grundlagen unseres Wohlstandes nicht gefährdet werden. Ärzte müssen entscheiden, wem sie eine Behandlung gewähren können und wem nicht. Professoren müssen entscheiden, wie sie ihren Studenten ersparen, ein Semester zu verlieren, wie Lehrinhalte digital aufbereitet werden und wie sie unter solchen Umständen studentische Leistungen anerkennen und Prüfungen abnehmen können. Wir haben also praktische Probleme. Wozu sollen wir uns dann mit den theoretischen Höhenflügen der Philosophie abgeben? Sind derlei Probleme rein praktische Probleme? Nein. Wie auch immer wir sie angehen, so stecken in unseren Lösungsansätzen eine Vielzahl philosophischer Annahmen, Ideen und Theorien. Wir wissen das nur oft nicht. Wir sehen oft nicht die philosophischen tiefen Schichten unseres Denkens, Fühlens und Handelns. Wir nehmen nicht wahr, wie unsere Moralvorstellungen und ethischen Überzeugungen, unsere politischen Ideen und unsere Menschenbilder uns in diesen Situationen unbewusst lenken. Seinsvergessenheit nannte Martin Heidegger dieses unbewusste Leben, also das Phänomen, dass wir Menschen häufig die existenziellen Grundlagen, den philosophischen Rahmen unseres Daseins ausblenden. Martin Heidegger war ein sehr eigenwilliger deutscher Philosoph des 20. Jahrhunderts, der seine philosophischen Gedanken oft in eigenwilliger Sprache fasste. Ich habe große Vorbehalte gegenüber dieser Sprache und gegenüber vielen Ideen, die Heidegger vertrat. Aber mit dem Begriff Seinsvergessenheit hat er etwas treffend zum Ausdruck gebracht. Wenn wir also die philosophischen und existenziellen Tiefenschichten unseres Daseins oft nicht im Blick haben, wonach können wir dann unser Handeln ausrichten? Manche mögen eine Richtschnur für ihr Handeln in ihrer Religion finden. Aber was sollen diejenigen tun, die religiös unmusikalisch sind, also keine Orientierung durch einen Glauben finden und sich lieber auf das Wissen verlassen möchten und sich auf Ideen stützen wollen, die ohne Jenseitsbezug und ohne einen Gott auskommen, also ihre Begründung allein aus der Vernunft, der gründlichen und klugen Überlegung und aus geprüften Argumentationen heraus entwickeln? Aus der Philosophie kann das geschöpft werden, was man Orientierungswissen nennt. Also ein Wissen, das uns Maßstäbe für unser Denken und unsere Haltungen gibt, für unsere Entscheidungen und Handlungen, auch in Krisen. Also ja, schon deshalb kann sich die Auseinandersetzung mit Philosophie gerade in diesen Zeiten und in allen Krisenzeiten lohnen. Seien das nun die großen Krisen, die nach vielen Menschen ausgreifen, oder die Krisen, die uns als Individuen erfassen. Am Rande kommt noch ein metaphorisches Argument für die Aktualität der Philosophie hinzu. Philosophen arbeiten meistens im sogenannten Homeoffice und zurückgezogen, geradezu in Quarantäne. Auch darin können wir ihnen etwas abschauen. Stellen wir den weiteren Überlegungen ein Zitat voran.
Das Bedenklichste zeigt sich daran, dass wir noch nicht denken. Immer noch nicht, obgleich der Weltzustand fortgesetzt bedenklicher wird. Dieser Vorgang scheint freilich eher zu fordern, dass der Mensch handelt, statt in Konferenzen und auf Kongressen zu reden und dabei sich im bloßen Vorstellen dessen zu bewegen, was sein sollte und wie es gemacht werden müsste. Demnach fehlt es am Handeln und keineswegs am Denken. Und dennoch, vielleicht hat der bisherige Mensch seit Jahrhunderten bereits zu viel gehandelt und zu wenig gedacht.
Sie hörten die Stimme von Martin Heidegger höchst selbst. Sehen Sie mir bitte nach, dass ich nicht jedes Zitat, das ich in diesen Vorlesungen anführen werde, von der Originalstimme gesprochen einspielen kann. Jedenfalls ist das mal ein schickes Zitat. Damit können wir uns einrichten und diese Sätze für den Einstieg in unser Semester wählen. Diese Sätze stammen also vom besagten Philosophen Martin Heidegger, den ich, wie Sie schon wissen, nicht sehr mag. Die Gründe dafür werde ich ein andermal erläutern und ich werde auch ein andermal auf die Frage eingehen, was Heidegger damit gemeint haben könnte, dass wir seit Jahrhunderten bereits zu viel gehandelt und zu wenig gedacht haben. Solch eine Aussage ist doch ein starkes Stück. Eine Provokation an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zumal. Ja, eine Provokation sind diese Sätze. Sie passen nicht hierher und womöglich passt es auch nicht hierher, mit einer Vorlesung in die Philosophie einzuführen. Nicht nur, weil das die Macher, diejenigen, die handeln, provozieren könnte, sondern auch, weil es einer so alten Disziplin wie der Philosophie doch bestimmt an der für uns so wichtigen Aktualität, an praktischer Relevanz, an zeitgemäßer Bedeutung mangelt, nicht wahr? Wir werden sehen. Eines lässt sich aber gleich auf die Frage nach der Aktualität der Philosophie antworten. Die alten Texte und Theorien dieser gut 2500 Jahre alten Disziplin sind nur dann mit Gewinn zu lesen, wenn wir deren Autoren als Zeitgenossen behandeln. Also so tun, als lebten sie nicht in irgendeiner Vergangenheit, sondern in unserer Gegenwart. Die alten Texte lassen sich nur dann mit Gewinn lesen, wenn wir herausarbeiten, dass die seinerzeit diskutierten Fragen uns immer noch etwas angehen und dass die Antworten auf diese Fragen womöglich aktuell sind. Um das herauszuschälen, muss man sich einlassen. Dieses Sich-Einlassen ist nicht mit zwei, drei Mausklicks zu haben. Wer nicht bereit ist, zum Dickbrettbohrer zu werden, wird mit der Philosophie kaum Freundschaft schließen. Und einfach später einsteigen und sich nur mit Gegenwartsphilosophen zu beschäftigen, das hilft auch nichts. In der Philosophie führt man Diskussionen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Die Gegenwartsphilosophen nehmen also häufig Bezug auf alte Texte, eben weil sie deren Antworten für aktuell und deren Autoren für Zeitgenossen erachten. Philosophie wird also seit Jahrtausenden betrieben. Ihr gegenüber sind beispielsweise die Informatik oder das Design ganz junge Spunde, Welpen der Wissenschaft und der Künste. Aber weder Informatik noch Design wären ohne Philosophie in die Welt gekommen. Und sie sollten auch heute nicht ohne Philosophie auskommen wollen, da entginge ihnen viel zu viel Spannendes. Aber wenn eine Disziplin schon so alt ist, liegt da nicht eine Unmenge von Material vor? Ja, die Werke der Philosophen füllen unzählige Bibliotheken. All unsere Lebenszeiten zusammen genügten nicht, um diese Werke erschöpfend zu behandeln. Wir werden also das meiste weglassen. Sie dürfen sich erleichtert fühlen, ich tue es auch. Und so werde ich mich auf einige Eckpfeiler der abendländischen Philosophie beschränken, andere philosophische Traditionen, wie zum Beispiel die indische oder die chinesische, kommen überhaupt nicht zur Sprache. Wir werden das meiste weglassen, Sie dürfen sich erleichtert fühlen, ich tue es auch. Wenn ein Philosoph diesen Satz von mir hörte, hielte er sich wohl nicht lange mit dem Gefühl der Erleichterung auf, sondern er stellte Fragen. Was lässt Volker Friedrich weg? Was nicht? Wie wählt er aus? Was behandelt er? Kann er die Kriterien, nach denen er seine Wahl trifft, begründen? Sind diese Kriterien subjektiv oder objektiv? Diese oder ähnliche Fragen würde ein Philosoph mir nun stellen. Was können wir daran erkennen? Zahnärzte bohren, Philosophen stellen bohrende Fragen. Das ist eine ihrer Haupttätigkeiten, wenn nicht die Haupttätigkeit der Philosophen. Philosophen schauen kritisch in die Welt. Sie sind Kritiker und Experten der Kritik. Sie kritisieren unsere und ihre eigenen Vorstellungen von der Welt, vom Sein, vom Denken und Erkennen, vom Leben und vom Sterben und vom Tod, vom Guten und Bösen, vom Schönen und der Kunst. Und um das an dieser Stelle gleich ein für alle Mal zu klären, Philosophie ist nicht das, was man unter Esoterik in den Buchhandlungen findet. Es geht nicht um Klangschalen und Duftlampen und verbrämte Inszenierungen von ach so überaus tiefsinnigen Weltanschauungen, die bei Lichte betrachtet oberflächlicher Quatsch sind. Das kritische Denken ist tatsächlich eine Besonderheit der abendländischen Philosophie. Eine Besonderheit, die die abendländische Philosophie auszeichnet und die zudem einen wesentlichen Wert des Abendlandes ausmacht. Kritik, kritisches Denken sind Methode und Wert zugleich. Und die Methode und der Wert sind womöglich die ureigensten Hervorbringungen der europäischen Ideengeschichte. Mit dieser Ausgangsthese möchte ich Sie an die Philosophie, an ihre Geschichte, ihre Themen und Begriffe, an ihre Gebiete und an ihre großen Gestalten heranführen und Ihnen in diesem Semester immer wieder vor Augen führen, welche Rolle die Kritik als Wert und Methode in der Philosophie spielt. Wir wollen also in die Philosophie und ihre Geschichte schauen und sie lesen als eine große Sammlung von Beiträgen zu einer Schule der Kritik. In dieser Schule lernen wir am Beispiel sehr vieler grundsätzlicher Themen und Fragen, kritisch zu denken. Gehen wir also gemeinsam in diese Schule und fragen uns zuerst, wann, wo, warum und wie das kritische Denken entstanden sein könnte, welche Rahmenbedingungen es hervorgebracht haben und was es eigentlich vor dem philosophischen Urknall gegeben haben mag. Natürlich lässt sich kein Datum oder ein Zeitraum nennen, zu dem sich die ersten kritischen Gedanken oder Äußerungen in der Menschheitsgeschichte ereignet haben mögen. Gehen wir die Frage anders an und schauen auf frühe Erklärungen, die sich die Menschen für die Welt und ihr Entstehen gegeben haben. Ein Kennzeichen dieser Erklärung ist, dass sie nicht ohne einen Gott oder mehrere Götter auskam. Das Entstehen des Kosmos ließ sich wohl nicht anders erklären. Es mussten Mächte am Werk gewesen sein, die unvorstellbar viel größer waren als der Mensch und seine Möglichkeiten. Sie mussten aus einem Zustand vor der Ordnung einen Weg zur Ordnung gefunden haben. Sie mussten also vom Chaos, dem Ungeordneten, Ungeformten, Unbestimmbaren, hin zum Kosmos, dem Geordneten, Geformten, Bestimmbaren gelangen können. In der griechischen Mythologie entstehen aus der Ursuppe Chaos die Dunkelheit und die Nacht, die den Tag und das Licht hervorbringen, und es entstehen die Erde, Gaia, und die Unterwelt, Tartaros. Diese Gebilde des Uranfangs werden in der griechischen Mythologie, zum Beispiel bei Hesiod, sowohl stofflich wie charakterlich gedacht und geschildert. Aus diesen Urgebilden entstehen die nächsten Stufen. So gebiert Gaia, die Erde, aus sich selbst, gleichsam jungfräulich, das Meer, Pontos, und den Himmel, Uranos. Ihr Sohn Uranos legt sich auf Mutter Erde, und der ganze überirdische Sex nimmt seinen Lauf. Im gewissen Sinne könnte man vom Inzest sprechen, mit dem die zweite Generation von Gottheiten in die Welt kommt. Und zu dieser Zeit entsteht, als die den Kosmos ordnende Kraft, die Zeit, Chronos. Das griechische Wort wird vorne mit CH geschrieben. Es steckt noch heute in Worten wie Chronik oder Chronologie. Uhren nannte man früher auch Chronometer, Zeitmesser. Und die antiken Mythen sind gleichsam die Chronik all dieser und der folgenden Ereignisse. Also, Uranos treibt es mit seiner Mutter und setzt mit ihr die nächste Generation von Gottheiten in die Welt, die Titanen. Gaia bekommt zuerst einmal 12 Kinder, 6 Mädel und 6 Buben, die alle mit bestimmten Eigenschaften oder Kräften verbunden werden. Aber Uranos Zeugungsdrang ist damit nicht gestoppt. Die jüngeren Geschwister der 12 Erstgeborenen sind jedoch allesamt seltsam und von seltsamer Gestalt. Manche haben 50 Köpfe und 100 Hände. Das wird dem Vater zu viel, deshalb stopft er all diese Belger wieder zurück in den Mutterleib. Das wiederum gefällt der Mutter Erde Gaia nicht. Und sie fragt die 12 Erstgeborenen reihum, wer bereit wäre, den Vater Himmel Uranos aus dem Weg zu räumen. Die meisten waren zu beschäftigt. Sie vermehrten sich nämlich selbst schon fleißig und waren am Vatermord desinteressiert. Sohnemann Kronos indes, den man vorne mit K schreibt, lässt sich von der Mutter einspannen und kastriert seinen Vater, als der in der Nacht wieder lüstern die Erde deckt. Der entmannte Vater Uranos prophezeit nun dem Sohn Kronos ein ähnliches Schicksal. Er werde dereinst von seinen eigenen Kindern umgebracht. Kronos, der nun eine Vorrangstellung genießt, spielt wegen dieser Prophezeiung nicht den Mönch, sondern nimmt seine Schwester Rhea zum Weibe. Und da es für Titanen keine passenden Kondome und keine Pille gibt, wird Rhea schwanger und gebiert 5 Kinder. Dank der Prophezeiung seines Vaters Uranos weiß Kronos, dass seine Kinder ihm gefährlich werden könnten. Deshalb frisst er sie einfach auf. Und da man den vorne mit K geschriebenen Kronos genauso ausspricht wie die mit CH geschriebene Zeit Kronos, überlagern sich deren Bedeutungen. Und so kommt der Satz in die Welt, die Zeit frisst ihre Kinder. Eine Mutter mag nicht mit ansehen, wie der Erzeuger ihrer Kinder diese verschlingt. Rhea will dem Gierschlund Kronos nicht noch mehr ihrer Kinder zu fressen geben. Nach der 6. Geburt versteckt sie ihren Sohn Zeus und gibt Kronos stattdessen einen in Tücher gewickelten Stein. Nicht alle Männer verfügen beim Essen über eine differenzierte Wahrnehmung. Kronos jedenfalls fällt auf Rheas List herein. Der pfiffige Zeus wächst heran und ersinnt eine List, wie er seine gefressenen Schwestern und Brüder retten kann. Er verabreicht Kronos ein Brech- und Betäubungsmittel und Kronos spuckt alle Geschwister des Zeus unversehrt heraus, was auf eine langsame Verdauung des Titanen hindeutet. Rhea, Zeus und seine Geschwister schließen sich zu einem Pakt zusammen. Sie wollen die Herrschaft von Kronos und den anderen Titanen beenden und die wahren Götter werden. 10 Jahre währt der Kampf mit den Titanen. So manch einer wechselt das Lager, Verrat, Tücke und List sind an der Tagesordnung, wie in jedem späteren Krieg. Diesen Titanenkampf machte der besagte Dichter Hesiod ebenfalls zum Gegenstand seiner Dichtkunst. Zeus und seine Kampfgefährten besiegen am Ende die Titanen. Kronos wird auferlegt, für dahin die Ewigkeit auszuloten. Er hat nun viel Zeit. Der tatkräftige Zeus räumt jedenfalls nicht nur den Vater ab, sondern unter den vielen Göttern, die inzwischen den Kosmos bevölkern, auf. Zeus wird ihr Chef, was vor Hesiod schon der große Dichter Homer zu berichten wusste. Im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung schrieben sie solche uralten, von jeher bekannten Geschichten auf. Zeus' göttliches Unternehmen wohnte demnach auf dem Olymp. So wird das höchste griechische Gebirge genannt, aber auch generell der Himmel. Zeus thront dort als himmlischer Vater der Götter. In der Zeit vor der Philosophie und auch nach ihrem Aufkommen blühen die Geschichten, die man sich über die Götter erzählt. Und da die Götter so viele sind und arbeitsteilig vorgehen, gibt es für so gut wie jedes Phänomen, jede Eigenschaft und jeden Charakterzug einen passenden Gott auf dem Olymp. Die Geschichten, Mythen, Sagen über diese Götter sind immer wieder köstlich zu lesen und werden bis heute immer wieder neu und modern erzählt. Der Schriftsteller Michael Köhlmeier beispielsweise hat das in Hörbüchern, im Fernsehen und im Hörfunk ganz wunderbar im Stile eines modernen Rhapsoden getan. Er erzählt frei, plastisch und prall die alten Sagen. Und der britische Schauspieler und Autor Stephen Fry bekennt sich als Fan der griechischen Mythologie. In seinem Buch »Mythos, was uns die Götter heute sagen« liefert Fry mit Witz, Charme und Ironie genau das, was der Buchtitel verspricht. Womöglich ahnen Sie es nun, die alten Mythen haben sich tief in unser kulturelles Gedächtnis gegraben. Davon merken Sie nichts, weil Sie sich mit solch altem Krempel nicht befassen? Sind Sie sicher? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer für die Comicshelden unserer Tage, die Avengers und X-Men, Pate gestanden hat und woher die Idee von Superkräften wohl stammt? Schauen wir also noch ein wenig auf diese alten Geschichten. Der Olymp-Vorstandsvorsitzende Zeus ist mit seiner Schwester Hera verheiratet, setzt mit ihr Kinder in die Welt und ist auch sonst nicht schüchtern und steigt über alles, was nicht bei drei auf den Bäumen sitzt, was ja beim Chefgott auch nichts nützte. Seine Lieblingstochter indes hat er nicht gezeugt. Sie ist, im Wortsinn, eine Kopfgeburt des Zeus, entspringt des Obergottes Schädel. Sie heißt Athene und ist die Göttin der Weisheit. Manche der Mythen erzählen, dass Zeus den Menschen geschaffen habe, um die leere Welt zu beleben und vielleicht auch um die Zahl seiner Gespielinnen hochzuschrauben. Andere Mythen sehen in dem Titanen Prometheus, den Menschenerschaffer. Aus Lehm habe er uns geformt und den Menschen das Feuer gebracht, das er auf dem Olymp gestohlen hat. Prometheus hat demnach also Zivilisation und Kultur unter die Menschen gebracht. Für den Raub des Feuers bestraft Zeus den Prometheus. Auf lange Zeit hin bleibt Prometheus an die Felsen des Kaukasusgebirges geschmiedet. Seine immer wieder nachwachsende Leber wird von einem Adler Tag für Tag gefressen. Erst als Herakles, ein großer Held und ein Sohn des Zeus, den Adler erlegt, wird Prometheus' Qual gelindert. Und als er dann noch Zeus vor einer Gefahr warnt, begnadigt der Chef ihn und Prometheus darf wieder zurück auf den Olymp. An der Außenfassade des Aulagebäudes der Hochschule Konstanz hängt eine Prometheus-Figur. Was sie wohl den Mitgliedern einer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung sagen soll? Manche sehen im Prometheus die Verkörperung des Fortschritts, den die Menschen erreichen, wenn sie Feuer und Natur beherrschen lernen. Andere sehen in Prometheus eine Warnung. Wir sollen nicht mit dem Feuer spielen. Blicken wir noch einmal zum Olymp. Es ging zwar unter den Göttern hoch her, aber einigermaßen arbeitsteilig geordnet zu. Es menschelte unter ihnen und naturgemäß unter den von ihnen geschaffenen Menschen. Aber im Großen und Ganzen lief es rund. Götter wie Menschen wussten, woran sie waren. Im Kosmos war alles in bester Ordnung. Warum sollte dieses Modell der Welterklärung hinterfragt und angezweifelt werden? Zwei kulturgeschichtliche Voraussetzungen für diesen Zweifel möchte ich nennen. Erstens, für die Menschwerdung war das Feuer, das Prometheus uns brachte, sicher sehr wichtig. Es beherrschen zu lernen, gab den Menschen gemeinsam mit der Sprache eine Grundlage für unzählige Zivilisationsprozesse. Ein weiteres mächtiges Werkzeug schuf der Mensch, als er anfing, Zeichen zu nutzen, mit denen er die Zeit austricksen konnte. Denn Bilder und Zählzeichen, in der Eiszeit auf eine Felswand gemalt, erzählen etwas über die damalige Welt weit über die Zeit hinaus, in der diese Zeichen festgehalten wurden. Kommunikation und somit Welterklärung wurden also unabhängig von der Zeit. Ideen konnten konserviert werden. Und als dann die ersten Schriftsysteme aufkamen und sich weiterentwickelten, bis hin schließlich zum Alphabet, war die Konservierung geistiger Güter perfektioniert. Sie konnten nun geradezu alle Zeiten überdauern und lösten sich auch noch vom Raum. Die Schrifterzeugnisse wurden transportabel. Wenn Ideen schriftlich festgehalten sind, sind sie deutlich besser kritisch zu beleuchten, als wenn sie einem, wie in der griechischen Antike, von Sängern, den sogenannten Rhapsoden, in Versen dargeboten werden. Wer liest, kann innehalten, kann das Gelesene hinterfragen, mit anderen Schriften vergleichen. Und merkt womöglich, wenn verschiedene Schriften für dasselbe Phänomen unterschiedliche Antworten anbieten. So wird durch die Schrift, dieser Konservierungsmethode des Geistes, deutlich, dass unsere Welterklärungsmodelle nicht stabil und über alle Zeiten hinweg eindeutig und gültig sind, sondern von den Voraussetzungen abhängen, die eine Kultur macht, von den Perspektiven abhängen, die ein Erzähler einnimmt. Im 8. Jahrhundert war, so lässt es uns der britische Althistoriker Robin Lane Fox wissen, im 8. Jahrhundert war die Geschichtsschreibung, die Historiographie, noch nicht erfunden. Was wir aus Texten über diese Zeit wissen, steht also nicht in irgendeinem Geschichtswerk, sondern in Dichtungen. Zuvorderst ist hier Hesiod zu nennen und natürlich sein Vorläufer, der bedeutendste Dichter der Antike, Homer. Für die Nachwirkung von Homer und Hesiod war eine Erfindung entscheidend, die nicht nur ihren Ruhm ermöglichte, sondern alles, die ganze Welt und die Menschen, nein, tatsächlich das Menschsein, veränderte. Die besagte Erfindung der Schrift. Vor Homer waren Dichter Rhapsoden, genannte Sänger, die ihre eigenen Verse und die Verse anderer auswendig lernten und einem Publikum bei Kithara-Begleitung vortrugen. Die Kithara war ein Saiteninstrument, eine Art Vorläufer unserer Gitarre. Und die Rhapsoden waren quasi die Rockstars der Antike. Heute nennen wir Dichter den, der schreibt. Sie kennen den Spruch, wer schreibt, der bleibt. Die Sänger vergingen. Homer und Hesiod kennen wir noch nach 2800 Jahren, zumindest dem Namen nach. Leider werden sie womöglich nicht mehr so oft und viel gelesen wie zu früheren Zeiten, aber gleichwohl gibt es weiterhin Menschen, die das tun. Schließen Sie, werte Hörerinnen und Hörer, sich diesen Menschen an, Sie werden es nicht bereuen. So wie die Dichter die Experten für das Erzählen sind, so benötigen andere Welterklärungsmodelle ebenfalls Experten. Die rationale Welterklärung braucht Experten der Vernunft, die ihre Ansichten und Einsichten verschriftlichen und somit der kritischen Diskussion zugänglich machen. Diese Experten der Vernunft nennt man Philosophen. Die erste kulturgeschichtliche Voraussetzung für das Zweifeln an den althergebrachten Welterklärungsmodellen sehe ich also in der Schrift. Zweitens. Die zweite kulturgeschichtliche Voraussetzung für das Zweifeln an den althergebrachten Welterklärungsmodellen sehe ich in folgendem Zusammenhang. Die Griechen der Antike waren Seefahrer. Sie betrieben Handel im gesamten Mittelmeerraum. Was lernt man, wenn man sein Zuhause verlässt und fremde Länder bereist? Man lernt, dass das eigene Welterklärungsmodell nicht das einzige ist, dass ganz andere Modelle deren Anhängern ebenfalls plausibel erscheinen. Die Welt der Griechen in der Antike wurde also zu einer pluralistischen Welt. Diese beiden Punkte, die Erfindung der Schrift und der Pluralismus der Welterklärungsmodelle, zähle ich zu den wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass Philosophie aufkommen konnte. Menschliche Neugier und Wissbegierde waren wohl immer schon vorhanden. Die Schrift erst machte es möglich, Ideen über Zeiten hinweg festzuhalten und viel schwerer abänderbar festzuhalten, als mündliche Überlieferungen das sind. Die Schrift machte es möglich, Ideen in eine gut transportable Form zu gießen und somit ihrer Verbreitung und Diskussion zu dienen. So kommen Ideen an Orte, wo man sie so noch nicht kennt. Und durch den Austausch mit anderen Völkern und Kulturen über den Handel und die Seefahrt importiert man nicht nur Waren, sondern auch Welterklärungsmodelle. Andere haben andere Götter. Und so bekamen die Griechen der Antike es mit einem Wust von Göttern in der bekannten Welt zu tun. Selbstverständlich ist jede Glaubensgemeinschaft davon überzeugt, dass nur sie die wahren Götter verehre. Und siehe da, wechselt man den Glauben, erschlägt Zeus einen nicht mit einem Blitz. Welcher Gedanke muss angesichts dieser Situation in einem vernunftbegabten, kritischen und gar selbstkritischen Geist aufkommen? Ganz einfach. Was, wenn ich Unrecht hätte? Was, wenn meine Götter nicht so mächtig wären, wie ich dachte? Noch schlimmer, was, wenn sie gar nicht existierten? Was, wenn die Götter der anderen real wären, aber meine Götter nicht real sind, weil meine Götter nur in meiner Einbildung vorhanden sind? Was, wenn die Götter der anderen auch nur auf Einbildung beruhten und es überhaupt keine Götter gäbe und sie nur eine Erfindung der Menschen wären? Kritisches Denken hinterfragt die alten Erklärungen. Alles kann kritisiert werden. Es vollzieht sich der Wandel vom Mythos zum Logos, von der Götter- und Sagenwelt hin zu dem Versuch, die Welt aus rationalen Gründen heraus zu begreifen. Dem Singen und Erzählen wird das vernunftgerechte Argumentieren, das Abwägen und Prüfen zur Seite gestellt. Wer das nun nicht mit Gewalt unterbinden will oder kann, dem bleibt nichts anderes übrig, als in den Diskurs einzusteigen. Er muss sich den Argumenten der anderen stellen, ihre Argumente zu kritisieren versuchen. Er muss also lernen, wie Kritik selbst funktioniert. Kritik wird zur Methode. Mit Kritik meine ich nicht nur oder nur am Rande das, was wir im Alltag unter Kritik verstehen, also das, was wir ritualisiert im Berufsleben oder an einer Hochschule als konstruktive oder destruktive Kritik bezeichnen, oder in Ehe und Familie, Beziehungen und Freundschaften als Krittelei oder Nörgelei. Mir geht es in der Tat um größere Zusammenhänge. Woher stammt das Wort Kritik? Wer in Etymologie der Wortherkunftslehre nicht sattelfest ist, und wer ist das schon? Der kann sich zuerst einmal überlegen, ob bei einem Wort etwas auf eine deutsche Wurzel hindeutet. Sollte das nicht der Fall sein, hat er nahezu eine 50-50 Chance, wenn er darauf tippt, ein Wort könne aus dem Griechischen oder dem Lateinischen stammen. Zu Ihrer sicher nicht allzu großen Überraschung kann ich Ihnen verraten, das Wort Kritik ist griechischen Ursprungs. Es gibt eine ganze Reihe altgriechischer Vokabeln, die zum Wortfeld von Kritik zählen. Das Verb krinein beispielsweise kann unter anderem übersetzt werden mit scheiden, sichten, trennen, unterscheiden, beurteilen, glauben, meinen, deuten, auslegen, urteilen, richten, ein Urteil fällen. Das Substantiv krisis steht unter anderem für Entscheidung, Erprobung, Urteilen, Beurteilung, Untersuchung. Das könnten wir also mitdenken in der Beurteilung der Corona-Krise. Ein weiteres Substantiv, Krites, meint den Entscheidungsträger, den Richter. Das Adjektiv Kritikos bedeutet urteilsfähig. Unserem Verständnis von Kritik entsprechen die altgriechischen Ausdrücke kritike und kritike techne, also das, was der Lateiner ars critica nannte, die Kunst der Kritik, ihre Technik, ihre Methode. Jedenfalls können wir aus all dem schließen, dass in Kritik und im Kritisieren steckt, eine Differenz zu bilden, zu unterscheiden, zu urteilen. Der Kritiker ist also jemand, der über Differenzierungs- und Urteilsvermögen verfügen muss. Und nun dürften Sie verstehen, warum ich auf die negativen Bedeutungen, die wir in der Alltagssprache mit Kritik verbinden, nicht näher eingehen werde. Mit Herumnörgeln und Kritteln hat der Begriff von Kritik nichts zu tun, den wir in der Philosophie finden und der dieser Vorlesung über das Semester hinweg einen Rahmen geben soll. Ich freue mich, wenn Sie diesen Rahmen mit mir weiterhin ausloten wollen. Sie hörten, es geht los, bevor es losgeht. Die erste Folge der Vorlesung Philosophie, eine Einführung, gehalten von Volker Friedrich. Produziert wurde dieser Podcast im heimischen Studio des Verfassers. Bei ihm liegen alle Rechte.